Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Gerade schaue ich nach rechts und sehe die Anzeige auf dem blauen Displayfenster des Dampfgarers, der da steht, flimmern und wechseln. Und das Faszinierende, also dieses Flimmern auf der Anzeige, dieses Wechseln der Dinge, die diese Anzeige so anzeigt, was so von einem Display alles zu sehen ist, das ist auf Karton gedruckt. Das ist die Verpackung des Dampfgarers, der da seit 2 Jahren rumsteht und den ich einfach ums Verrecken nicht verkaufen kann auf eBay an Selbstabholer, weil kein Mensch mehr so ein Ding haben will. Und bei dem Licht, das ich gerade eingeschaltet habe und ohne Brille, hat dieses blaue Feld, das ist geflimmert. Und ich dachte, was sehe ich denn da? Also in eine ähnliche Kategorie, nicht so sehr in Sinnestäuschungen, sondern eher in was anderes Feld ist, dass ich zurzeit meine Träume wie mit einem, ja, mit Tonspuren. Ich träume in Tonspuren. Ich schneide meine Träume und mische sie ab. Ein Zeichen, dass mir mein Unterbewusstsein vielleicht geben will, dass ich zu viele Podcasts aufnehme. Aber wer hört schon auf sein Unterbewusstsein? Aber es ist tatsächlich so. Ich träume in Tonspuren. Das habe ich früher schon, ist mir früher schon passiert. Da waren es allerdings dann Photoshop-Ebenen oder Einzelbildweise, dass ich meine Träume in Einzelbildern animiert habe oder halt, was man halt so, was man als Animator dann so macht. Das Unterbewusstsein spielt einem manchmal die interessantesten Streiche und gibt einem Botschaften. Ja, vielleicht sagt mir mein Unterbewusstsein, du solltest ein bisschen kürzer treten. Vielleicht muss ich das tatsächlich auch. Das wäre nur schade, weil das kürzer treten halt leider dann die Bereiche betrifft, bei denen ich nicht kürzer treten will. Ich würde lieber in den Bereichen kürzer treten, in denen die nicht so schön sind, weil das Podcasten ja etwas ist, was mir Spaß macht, was mir seelischen Ausgleich verschafft, mich mit Leuten zusammenbringt und mir helfen soll, ein bisschen meine Psyche zu beruhigen, meine zum Teil momentan sehr aufgewühlte Psyche, während die anderen Dinge, die dafür sorgen, dass ich die schönen Dinge kürzer treten muss, da kann ich leider nicht sagen, ich lasse jetzt mal die Hälfte aller Arzttermine. Also es sind Arzttermine, dann habe ich Arzttermine und ich habe Arzttermine, zwischendrin Behördentermine, dann wieder Arzttermine, dann Sozialarbeiter, Therapien, Arzttermine. Das summiert sich gerade auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Das ist immer unangenehm. Also es summiert sich einfach. Und das Blöde ist, das sind halt Sachen, da kann ich nicht sagen, nö, lass mal, ich ein bisschen kürzer treten, gehe jetzt mal nicht ins Krankenhaus und lass mal die Lungenspiegelung nicht machen. Ich brauche da ein bisschen meine Work-Life-Balance, meine Hospital-Life-Balance ist mir da wichtiger. Geht leider nicht. Und natürlich, ja, die ganzen Gesundheitstermine sind ja dafür gedacht, dass sie mir eigentlich dann auch irgendwann gut tun. Zumindest ist so, dass der mittel- und langfristige Plan. Aber im Moment sieht es eher so aus, dass mich das alles halt so furchtbar stresst. Ich habe so viele Arzttermine, auf die ich zum Teil schon Monate warte. Bei unterschiedlichsten Spezialisten, Spezialistinnen, die ist jetzt... Jetzt komme ich gerade, das heißt gestern, war ich wieder mal im Krankenhaus. Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen Geräusche von mir geben. Falls ich jetzt etwas nicht so schön wohlklingend und klar und unverschleimt und wohlartikuliert klinge wie sonst, dann liegt das daran, dass mein Mund und mein Rachen und alles noch angegriffen ist. Ich hatte tatsächlich eine Lungenspiegelung, eine Bronchoskopie, eine starre Bronchoskopie nennt man das. Da kriegt man ein starres Rohr unter Vollnarkose, in die Luftröhre und dann kann die Lunge untersucht werden mit einer Sonde. Dann gibt's eine, dann wurde eine Spülung durchgeführt und Gewebeproben entnommen. Das Ganze ging unter Vollnarkose, da kriegt man dann nicht viel mit. Das war, weiß nicht, wie lange das gedauert hat, eine halbe Stunde, eine Stunde, ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geschaut. Man ist weg und dann ist man wieder da. Ich kenne das schon. Aber was da jetzt eigentlich drin gefunden wurde, das erfährt man natürlich noch nicht so schnell. Das muss erst ausgewertet werden im Labor und dann kommt Tag da die Konferenz. Ja, und jetzt ist halt, jetzt ist Wochenende. Donnerstag hatte ich die, Donnerstag war die Lungenspiegelung und am Dienstag werde ich das Ergebnis erfahren. Und komischerweise ist mir jetzt erst, als ich dann bei der Entlassung gestern mir der Arzt gesagt hat, und dann erfahren Sie das Ergebnis und die Diagnose, ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, ach ja klar, dann wird es ja auch eine Diagnose geben. Und mit der Diagnose, und die Diagnose und dann die Behandlung. Ich dachte, was, wie Behandlung? Ach ja, stimmt ja. Das wird ja nicht nur gemacht rein aus reiner Neugier, um zu wissen, was da jetzt so los ist in meiner Lunge, sondern auch... damit man was dagegen machen kann, was da so los ist in meiner Lunge. Also Fakt ist, die Sache mit der Lunge, das habt ihr ja schon mitgekriegt, das zieht sich bei mir schon wieder viel zu lange hin. Vor einem Jahr, genau, war ich im Krankenhaus für exakt den gleichen Vorgang. Damals hatte ich auch wieder Guerilla-Podcasts im Krankenhaus aufgenommen. Diesmal habe ich das nicht geschafft. Aus verschiedenen Gründen, aus technischen, aus persönlichen, aus allen möglichen Gründen. Deswegen kriegt ihr das jetzt hier. Und damals war es eine Autoimmunreaktion, eine Lungenentzündung resultierend aus einer Autoimmunreaktion auf die Immuntherapie. Die Immuntherapie ist ja mittlerweile pausiert. Schon zum einen wegen der Autoimmunreaktion, damit meine Lunge nicht immer wieder anfängt, aber auch zum anderen, weil der Zeitpunkt gerade ideal ist dafür. Denn die Immuntherapie zusammen mit der Bestrahlung, die ich vor 2 Jahren oder voriges Jahr, auf jeden Fall schon ein bisschen her, aber noch gar nicht so lange her, hatte, hat dazu geführt, dass die Metastasen in meinen Lymphknoten schön schrumpfen. Und zwar so schön, dass von den 2 Metastasen, die dann noch sind, die eine auf den CT-Bildern immer erstmal übersehen wird. Die ist so klein, dass man ganz häufig den Radiologen und die Radiologin dran erinnern muss, Entschuldigung, da ist ja noch eine zweite, was ist denn mit der? Also, ach ja, stimmt, in den Unterlagen ist ja von der zweiten die Rede. Ach da, ja, die hätte ich jetzt beinahe nicht gesehen. Die ist so klein, dass man sie tatsächlich noch sehen kann, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Und das ist dann auch so, das machen die dann auch. Also das klingt jetzt so, als ob die schlampig arbeiten, tun die nicht. Die schauen sich das mit einem nach dem CT immer genau an. Also immer erstmal an und dann anschließend schauen die sich das nochmal ganz genau an und werten das richtig aus. Das heißt, den Brief, den dann die in der Radiologie schreiben, wo ich bin, der ist sehr genau und sehr gründlich. Da ist also und na, das ist natürlich schön zu wissen, ach, die Metastasen schrumpfen, mir geht's also krebsmäßig gerade sehr gut. Deswegen können wir auch die Immuntherapie pausieren, wenn jetzt halt die Lunge nicht im Arsch wäre. Und das ist jetzt so, beim letzten CT sah es halt so aus, dass sich da auch nochmal was verändert hat. Vorher konnte man sagen, ja, das ist wahrscheinlich immer noch die gleiche Autoimmunreaktion. Das kann nochmal wiederkommen und hat ja auch auf das Cortison gut angesprochen. Entschuldigung, das kriege ich, ich bin noch verschleimt. Das wird jetzt noch eine Weile hier passieren, dieses Räuspern und alles. Es kam jetzt auch wirklich von der Lungenspiegelung da. Das ist ganz heftig, wie man da richtig Schleim dann im Hals hat. Bah. Also, wo war ich denn? Ja, und jetzt war halt, das ist immer wieder besser geworden, dann ist es wieder schlechter geworden, wieder besser, wieder schlechter. Und zuletzt ist es vom linken Lungenflügel auf den rechten Lungenflügel gewandert. Vorher war alles auf der linken Seite, jetzt ist es hauptsächlich auf der rechten Seite und sieht auch anders aus. Also nach den CT-Bildern kann man mit der größten Wahrscheinlichkeit Krebs ausschließen, dass da jetzt nicht weitere Metastasen in der Lunge oder irgendwas sind. Das ist ziemlich unwahrscheinlich und kann eigentlich ausgeschlossen werden. Hundertprozentig ist natürlich nie irgendwas, das ist mir klar. Aber ich bin mit so einer Aussage schon sehr zufrieden und bin da auch einigermaßen ruhig. Aber es kann halt alles mögliche anderes sein. Der Oberarzt vom Krankenhaus, der aus der Pneumologie, wo ich jetzt wieder war, der hat das so beschrieben, die Aufnahmen, das sieht aus wie Milchglas. Also was da, diese Entzündung, die da in der Lunge ist, das ist wie Milchglas auf den Bildern. Also es ist trübe und das könnte alles Mögliche sein. Das könnte ein viraler Infekt sein, das könnte ein Pilz sein, das könnte sehr vieles sein. Und das lässt sich halt nicht so ohne weiteres von dem CT alleine sagen, von den Aufnahmen. Die hat er genau angeschaut und gesagt, ja, da müssen wir reingehen. Reingehen in dem Sinne von eben eine Lungenspiegelung machen. Also sich alles da drin anschauen mit der Kamera. Dann wird da eine Spülung gemacht und das Wasser wieder ab, diese Flüssigkeit abgepumpt. Und die wird dann auch analysiert im Labor. Man kann also daraus dann schon was gewinnen. Und dann wird punktuell, wurden da Gewebeproben entnommen. Ich glaube so kryogenisch, also Einfrierungen, damit das schnell wieder verheilen kann. Ich habe auch diesmal, anders als beim letzten Mal, keine kleinen Blutklumpen beim Ausgehustet, weil das kann passieren. Das ist natürlich, ja, es ist ja eine kleine, winzig kleine OP, die sind vielleicht, winzig klein nicht, also nicht mikroskopisch, aber kleiner als eine Fingerspitze vielleicht, so vom kleinen Finger, irgend sowas in der Art, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe die Maßstäbe schon wieder vergessen. Und das muss ja verheilen. Das verheilt auch in der Regel gut. Aber es kann natürlich passieren, dass das blutet und dass man dann Blutklumpen ausspuckt. Beim letzten Mal hatte ich das und weil die mich vorgewarnt haben, war das auch kein Schreck. Dieses Mal kam da nichts. Oder ich habe es tatsächlich nicht ausgespuckt, sondern runtergeschluckt. Ich spuck den Schleim häufig nicht aus, sondern würge ihn runter, weil man hat ja oft gerade nichts, wo man es hinrotzen kann. Es war interessant, wie der Schleim aussieht, aber man muss auch nicht alles, was interessant ist, sich auch genau anschauen. Das finde ich, hat man einen Auswurf gesehen, hat man sie alle gesehen, zumindest als Laie, finde ich, darf man es auch unbesehen. Der Arzt fragt dann immer, welche Farbe hat denn der Auswurf? Ich sage, ja, was weiß ich denn, Auswurffarbe halt. Ich hole den nicht hoch. Der löst sich und dann schlucke ich den runter. Der ist in meinem Magen. Mit der Magensäure ist der besser aufgehoben als auf meinem Teppichboden. Ernsthaft. Ich muss zwischendrin ein paar Schlucke Tee trinken. Und ich habe mir einen Tropfen japanisches Heilpflanzenöl draufgeträufelt. Nochmal drauf. Das ist eine Rosskur, die ich noch aus meiner Kindheit kenne, weil mein Vater das immer gemacht hat. Das hat bei seinem Asthma tatsächlich immer sehr gut geholfen. Also das ist dieses japanische Minzöl. Das kennt ihr. Das ist so ganz scharf und beißend. Ein Tropfen auf den Tee. Das kann man auch zum Inhalieren nehmen, aber das bläst erstmal alles durch, das befreit richtig. Und ich liebe das. Es ist brutal, es ist hart, aber es tut gut. Ja, ich war jetzt im Krankenhaus. Die letzten 3 Tage. Also, sagen wir mal, nicht ganz 3 Tage. Also, summa summarum, 32 Stunden und 54 Minuten verteilt auf 3 Tage und eine Nacht im Krankenhaus gewesen. Ungefähre, grobe Schätzung. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon im Krankenhaus war in den letzten Jahren. Es geht mir meistens von ersten Moment an auf die Nerven. Auch das Wissen, das ist diesmal nur über Nacht. Und ja, es muss über Nacht sein, weil es ist ein Eingriff, es kann irgendwas passieren, es kann immer irgendwas passieren und es muss kontrolliert werden, da muss jemand da sein, wenn es mir schlecht geht, muss gecheckt werden und es müssen am nächsten Tag alle möglichen Tests gemacht werden, habe ich es gut überstanden und natürlich auch vorher alle möglichen Tests, kann man alles machen, es würde echt alles getestet, zum Beispiel diese Gewebeproben, die da entnommen werden sollten, die kann man unter Umständen nicht entnehmen, wenn zum Beispiel, was weiß ich, das Herz nicht in Ordnung ist. Mein Herz ist nicht in Ordnung, aber nicht, weil ich Bluthochdruck habe und sich dadurch eine der Herzmuskeln ein bisschen verdickt hat. Das habe ich aber schon sehr lange. Das hat der Arzt, der den Ultraschall gemacht hat, auch gemeint, ja, sieht aber, also ich sollte das auf jeden Fall mal beobachten lassen und nicht dringend, es ist nicht beunruhigend, da wird er jetzt nicht den Alarm schlagen, aber da mal ein MRT machen lassen, wird er schon auf jeden Fall empfehlen und in den Brief mit hineinschreiben. Finde ich gut, weil ich suche auch seit, ich weiß nicht wie lang schon, nach einem versuche ich einen Termin beim Kardiologen zu kriegen. Einfach nur für ein ganz normales Check-up. Den frühesten Termin, den ich bekommen habe, das ist im April. Von jetzt im April. Und den habe ich nicht jetzt am 1. November bekommen, sondern den habe ich vor über einem Monat bekommen. Es ist echt. Vielleicht kann so ein Arztbrief einem ja da auch ein bisschen helfen, dass man das ein bisschen beschleunigen kann. Also, also auch das Wissen, dass man da nicht so lange im Krankenhaus ist, hat mir irgendwie jetzt nicht geholfen, das Ganze so viel besser zu machen. Die Voruntersuchungen allein am Tag vorher, die ambulante vorstationäre Aufnahme, wo sie dich halt einfach überall rumschicken, sitzt in der Ambulanz rum, kriegst Blut abgenommen, dieses, jenes, musst den Test machen, musst Lungentest machen, musst alles Mögliche machen. Und die meiste Zeit sitzt man einfach nur da. Wirklich, ich glaube, da war ich über 6 Stunden. Einfach nur am Mittwoch von früh um 8 bis, es hat ewig gedauert. Und ich habe mir zu essen und zu trinken und Kaffee mitgenommen. Aber ich sitze halt im Krankenhaus immer mit Maske. Es geht bei mir nicht mehr anders. Durch das lange Cortison, das ich jetzt genommen habe, ich habe wirklich mit Unterbrechungen eigentlich fast seit einem Jahr nehme ich Cortison. Nicht durchgehend das ganze Jahr, auch mal 1-2 Monate dazwischen, wo ich das absetzen konnte. Aber das Immunsystem schwächt sich halt durch so lange Dauer von Cortison. Ich will nicht wegen einer kranken Lunge ins Krankenhaus kommen und mir sofort die nächste Infektion einholen, die da rumgeht. Und da sitzt du dann im Wartezimmer und die Leute husten und rotzen. Und da war ein Ehepaar. Älteres Ehepaar, er niest. Keine Maske natürlich. Sie hustet und röchelt. Wirklich Bronchitis-Husten par excellence. Ja, die hat eine Maske getragen. Du hast gesehen, die hat sie vom Krankenhaus verpasst bekommen. Die Maske, ja, also unter der Nase ist ja bequemer. Man muss die Nase nicht, ganz offensichtlich noch nie, also wie man eine Maske trägt, hat die gute Frau auch nicht so richtig unter der Nase. Und wenn sie gehustet hat, dann hat sie die Maske so ein bisschen abgelüft vom Gesicht, damit sie besser, also schöner husten kann. Also, ja, Leute, echt. Und wen sehe ich, als ich vorgestern aus dem Aufwachraum zurückkomme in meinem Zimmer? Dieses Ehepaar. Der Mann liegt dann bei mir im Zimmer und sie auch sofort ohne Maske am Husten, am Kulchen. Und ich frage, sind sie erkältet? Ach ja, aber das geht. Setzen Sie bitte eine Maske auf. Was? Könnten Sie bitte eine Maske aufsetzen? Nein, aber wieso? Ich bin nicht erkältet. Ich bin nicht erkältet. Doch, Sie sind erkältet und ich habe Krebs und mein Immunsystem ist geschwächt. Bitte setzen Sie eine Maske auf. Das klingt jetzt wirklich ganz blöd, wenn ich sowas einfach hier in den Raum sage, aber ich sage das mittlerweile so. Ich habe da keine Hemmungen mehr, die Leute auch vor den Kopf zu stoßen, weil das geht nicht. Die sitzt da in der Lungenklinik, in einem Zimmer mit 3 lungenkranken Patienten. Einer davon war ihr Mann, dass dem das wurscht, das ist mir ehrlich gesagt egal. Der andere Patient, der hatte schon nur noch eine Lunge, der war wirklich heftig dran, konnte halt keine Maske tragen, weil der sonst keine Luft bekommen hat und die eine Lunge, eine Maske aufsetzen. Dann habe ich dann Pfleger gerufen. Ja, das können wir denen doch nicht so sagen. Das geht nicht. Dann verlegen sie mich in ein anderes Zimmer. Wie? Ja, bitte verlegen Sie mich in ein anderes Zimmer. Ich kann hier nicht bleiben. Die Dame ist erkältet und will keine Maske aufsetzen. Ja, ich werde echt selten so direkt im Krankenhaus, weil ich halt doch eher ein pflegeleichter Patient sein will, der freundlich ist und lieber mal ein bisschen wartet, wenn ich merke, dass gerade viel los ist und nicht hetzen und nicht drängen und nicht pampig werden. Aber da war einfach, das ist der Moment, wo ich auch, ich wollte sagen, meine guten Manieren vergessen habe. Ich bin nicht unhöflich geworden. Es klang jetzt wahrscheinlich sogar jetzt hier gerade sehr viel unhöflicher, als es da war. Ich bin einfach nur direkt und geworden und habe eine klare Ansage gemacht. Dann hat die Frau sich eine Maske aufgesetzt. Wenigstens etwas. Wenn ich mal. Nee, und dann habe ich halt auch dann im Zimmer die Maske nicht mehr abgenommen. Normalerweise heißt es ja, im Zimmer können Sie die Maske abnehmen. Ja, und warum? Weil die Pfleger und Pflegerinnen, die in mein Zimmer kommen, meistens auch nicht, auch nicht alle Maske tragen, nichts mit reinbringen können. Oder weil der Patient, der da gerade neben mir schniefend und röchelnd im Bett liegt, nicht von seiner Frau mit der Bronchitis angesteckt werden konnte. Sag mal, das ist doch echt. Ich hatte echt nach der Bronchoskopie erstmal Schwierigkeiten, Luft zu bekommen. Habe ich ja deswegen bin ich ja da, weil ich einfach Schwierigkeiten habe, Luft zu kriegen, Kurzatmigkeit und so. Ihr hört es vielleicht auch beim Reden. Es geht immer nicht so einfach, obwohl es jetzt gerade tatsächlich sehr viel besser geht, schon wieder als gestern. Aber ich war halt auch so fett verschleimt und alles, dass ich dann einfach was zum Inhalieren gebraucht habe. Ich kannte das ja. Ich wusste, dass das Beste, was dann erstmal geht, ist ganz einfache Natrium, also Salzlösung zum Inhalieren. Und ich kriege keine Luft. Ja, Sie haben ja auch eine Maske auf. Ja, Sie sind auch schlau. Natürlich habe ich eine Maske auf. Ich habe die zum Selbstschutz auf, aber ich kann das unterscheiden, ob ich von der Maske her keine Luft bekomme oder so vom Hals. Ich hatte eine Lungenspiegelung. Da hat mich die Höflichkeit verlassen. Weil, also das war eine so blöde Ansage. Naja, Sie tragen ja auch eine Maske. Ey, ich dachte, ich bin hier, wo hat der denn seine Pflegerschule geschwänzt? Also ernsthaft, der Kollege, der hinter ihm stand, hat eine Maske getragen. Der vordere hat keine Maske, lang der hinter der Maske. Ich habe das Grinsen unter der Maske gesehen. Er hat sich in dem Moment auch gefreut. Und dann haben die mir über eine Stunde später dann auch die Inhalation gebracht. Ich musste zwei Pfleger, eine Pflegerin und eine Nonne fragen, bis ich dann endlich mein Inhalationsgerät bekommen habe. Mann, es ist ein gutes Krankenhaus, in dem ich bin. Die machen ihre Sachen sehr gründlich, aber die Organisation ist bei denen chaotisch. Das ist etwas, was ich bin da jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal. Mit ambulanten Sachen war ich da auch schon häufiger. Also fachlich gesehen sind die wirklich gut organisatorisch. jedes Mal Überraschungen. Ich bin jedes Mal der Herr Herzig, wenn ich da hingehe. Ich war jetzt wieder der Herr Herzig, weil ich 2022, als ich da zum ersten Mal stationär aufgenommen wurde, als Herr Herzig im System stand. Und das System resettet sich immer. Das wird dann immer wieder eingetragen auf Herzog. Und jedes Mal, wenn ich da wieder stationär aufgenommen bin, heißt es, so, ich komme hier für den Herrn Herzig. Ich habe Herzog. Nein, Herzig. Nein, Herzog. Hier steht aber Herzig. Ja, ich weiß, aber ich bin trotzdem der Herr Herzog. Ist dann noch hier ein Herr Herzig? Nein, das bin ich, das steht nur bei Ihnen so. Ach, das ist ja lustig, das klingt nett. Ja, es klingt ja, ja, es ist lustig. Am Anfang finde ich das dann auch immer nett und lustig, weil was hilft es den Leuten? Es ist manchmal, naja. Es ist auch immer so, ich habe auch im Krankenhaus so Phasen, wo ich gute Laune habe. Zum Beispiel, als ich da vorgestern dann zur stationären Aufnahme kam, war meine Laune eigentlich ganz gut. Es war früh am Morgen. Der Taxifahrer, mit dem ich gefahren bin, war ein netter, gesprächiger Mensch, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und die Aufnahme, das ging alles flott und schnell. Und dann war meine Laune gut und ich bin nach unten, im Bett nach unten gefahren worden. Ich hatte dann schon den Kittel und alles an und bin recht schnell drangekommen. Manchmal liegt man da den ganzen Vormittag rum. Ich glaube, eine halbe Stunde, nachdem ich meine Sachen in den Schrank geräumt hat, kamen die schon mit dem Kittel an und dann wurde ich auch sofort runter. Also das ging dann flott. Das ist immer das Blödeste, wenn man da sitzt und warten muss. Aber man letzten Endes, die Zeit, die man vorher spart, die braucht man dann hinterher. Also man bringt einfach viel Zeit damit, rumzusitzen und rumzuliegen. Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht. Das ist mir schon häufiger aufgefallen. Auf Behandlungsliegen und Untersuchungsliegen und auch in Krankenhausbetten, vor allem wenn ich durch Flure gefahren werde oder irgendwo in einem Flur abgestellt werde ich sofort müde. Wenn es heißt, da legen Sie sich mal hin, du hast dann so eine Untersuchungsliege, da wird dann so eine Papierbahn ausgerollt, damit man auch die Schuhe drauflegen kann. Und in dem Moment, wo ich mich zurücklege, bin ich schon fast eingeschlafen. Passiert jedes Mal. Ich muss immer wahnsinnig aufpassen, dass ich wach bleibe, weil das ja auch irgendwie peinlich ist. Wenn ich da auf der Liege liege, die wollen EKG von mir machen, drehen sich weg, drehen sich zu mir rum und ich liege da und schnarche innerhalb von einer Sekunde. Das macht nicht den besten Eindruck. Und als ich da Zeit ist auch alles auch relativ, als ich da heute runter, nein, vorgestern, in das Untergeschoss, wo die Untersuchungen und OP die Untersuchungsräume und die OP-Säle sind. Und dann wird man in dem breiten Flur quasi in so eine Warteschlange eingereiht, die in der Regel nicht lang ist, weil die jetzt nicht irgendwie 10 Patienten runterkarren und dann in Schlange liegen, sondern ist halt meistens, wenn überhaupt, ist in dem Flur ein oder zwei Leute, die warten, in den OP-Raum gebracht zu werden. Aber ich lag dann so da und ich hatte schon in dem auf dem Weg nach unten, im Aufzug, im Bett. Ich hatte den schon so ein bisschen zurückgelegt, die Matratze nach unten. Und ich wurde müde. Ich dachte mir, das kann nicht sein. Ich muss ja gleich nochmal von dem Bett auf die Behandlungsliege umsteigen. Und dann krieg ich ja dann erst die Narkose. Und aber das war so einladend. Das ist wie ein pavlovscher Reflex, wie eine Konditionierung. Und dann habe ich angefangen, Monty Python-Lieder zu singen. Das ist vor mich hin zu summen und ein bisschen zu klopfen, den Takt. Dann ist mir das Lied eingefallen. Kennt ihr das aus dem Sinn des Lebens, den Vorfilmen mit den alten Büroangestellten, die ihr Büro kapern und dann mit dem Bürohaus auf Piratenkaperfahrt gehen. And sail the wide accountancy. Ich kann den Text nicht ganz, aber the funds of shore, the man of bankruptcy. Also diese schönen Wortspiele, die nur auf Englisch funktionieren, aber es ist ein herrliches Lied. The man in insurance, we lock your premiums annually. It's far tax deductible, but very incorruptible. We say along the right accountancy. CBIA. Ich summe das vor mich hin und klopf und trommel. Ich da auf dem Flur. Also nicht laut, aber es muss doch irgendjemand bemerkt haben. Die Leute haben mich angeschaut. Und der Narkosearzt hat mich wiedererkannt. Warum, weiß ich nicht. Der erkennt mich aus irgendeinem Grund immer wieder. Das war jetzt das dritte Mal in. Ich habe diese Lungenspiegelung mit Gewebeprobeentnahmen jetzt diesmal seit 2022 das dritte Mal gemacht und das wird immer in dem Krankenhaus gemacht, weil die da einfach am besten sind. Die machen, das ist für die eine Routine, die sind da sehr gründlich, die passen auf. Und scheinbar habe ich jedes Mal den gleichen Narkosearzt gehabt. Und es sind ja lange Unterschiede dazwischen. Und der erkennt mich aus irgendeinem Grund wieder. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der singend auf dem Flur liegt. Keine Ahnung. Aber ich wollte ja auch wach sein zur Narkose. Warum? Weil ich das mag. Narkose selber ist nicht schön. Also was heißt die Narkose selber? Nein, sagen wir mal so, die Narkose bringt einige Probleme. Das so eine Vollnarkose bleibt lange im System. Das verlässt jetzt erstmal den Körper sehr lange nicht. Das kann bei einer sehr langen Vollnarkose, bei einer größeren OP, die hatte ich ja auch schon einige, kann das wirklich sein, dass man bis zu einem Jahr oder so das noch spürt, dass man noch ich hatte nach meiner ersten großen OP bis zu einem Jahr tatsächlich Feinmotorikprobleme mit den Fingern, dass ich Schwierigkeiten hatte beim Schnürsenkel zubinden oder beim Essen mit Besteck. Das hat eine Weile gedauert. Und ich habe immer noch so Momente, wo ich wirklich sehr ungeschickt mit den Händen bin. Na gut, gut, ich bin jetzt auch über 50. Das lässt auch mit der Zeit einfach so nach, das ist klar. Aber Narkose ist nicht ohne. Aber andererseits der Moment, wenn die Narkose anfängt zu wirken, das ist eins der geilsten Gefühle, das ich kenne. Ich nehme keine Drogen, keine Angst. Ich bin wirklich weit entfernt, ein Drogenjunkie zu sein. Ich muss wegen des Cortisons leider mittlerweile Schlaftabletten nehmen. Das ist die möglichst niedrigste Dosierung, vielleicht noch unterstützt mit Melatonin, weil ich sonst einfach nicht schlafen kann. Und ich hoffe, dass ich das absetzen kann, sobald es geht. Also das ist auch, dass ich immer ganz schnell wieder absetze, weil es echt, bei Schlaftabletten habe ich schon echt einen Respekt vor. Melatonin, dieses pflanzliche Einschlafmittel dagegen, da habe ich keine Probleme mit, weil das ist harmlos. Und ich brauche es tatsächlich, ich kann sehr schlecht schlafen. Sollte ich mir auch abgewöhnen, aber dann liege ich die halbe Nacht wach oder brauche drei Stunden, bis ich einschlafe. Aber dieser Moment, wenn die Narkose einsetzt und plötzlich alles so schwer wird und verschwommen und warm und das kann man gar nicht beschreiben. Es wird auf einmal wird alles so schön schwer und dann wupp. Das ist toll. Das ist einfach toll. Ich liebe dieses Gefühl. Das habe ich dem Arzt heute auch gesagt. Ja, ich finde das immer schön, weil mich das tatsächlich, weil das eine Kindheitserinnerung ist. Was? Ja, das ist eine der meiner frühen Kindheitserinnerungen bei der Mandeloperation, dass ich die Mandel rausbekommen habe. War das erste Mal, dass ich eine Spritze bekommen habe, also beziehungsweise eine Nadel. Das war ja keine Spritze, aber für mich als Kind eine Spritze, als die mir den Zugang in die Vene in der Hand gesteckt haben. Und ich gemerkt habe, hoppla, das hat ja gar nicht mal so richtig wehgetan, das war gar nicht so schlimm. Das war jetzt nicht schön, aber zum ersten Mal bin ich gestochen worden, ohne dass ich Angst haben musste. Und dann hat es auch nicht wehgetan. Also, interessant. Wie alt war ich? Also es ist keine der frühesten Kindheitserinnerungen. Ich müsste vielleicht 8 gewesen sein. Es war auf jeden Fall noch Grundschule. Aber schon eine Kindheitserinnerung. Und dann erinnere ich mich, dass die mir also auch noch vor dem OP-Saal, die haben mich nicht in den OP-Saal gekarrt, das war, sondern irgendwo in einem Zimmer, so dass ich keine Angst haben musste. Und so, und jetzt kommt da das Mittel und jetzt zählst du mal. Und ich weiß gar nicht, ob ich vorwärts oder rückwärts, häufig heißt es, zählen Sie mal rückwärts. Und ich habe dann gezählt und merke plötzlich, 1, 2, wop. Und das ist tatsächlich eine Kindheitserinnerung, wie die Narkose eingesetzt hat. Was für ein irres, geiles, tolles Gefühl das war. Es klingt total krank, wenn ich sowas sage. Aber es ist einfach so. Man hat solche Momente und ich fand das als Kind toll. Es ist nicht so, dass ich irgendwie darauf Wert gelegt habe, das so schnell wie möglich zu wiederholen und noch häufig operiert zu werden. Ich bin häufig genug operiert worden, aber ich habe mich auch ganz, ganz häufig gegen eine Vollnarkose und lieber für eine lokale Anästhesie entschieden, wenn ich die Möglichkeit hatte, eben weil ich wusste, dass eine Vollnarkose nicht unbedingt so ohne ist. Aber wenn eine Vollnarkose notwendig war und bei einer Lungenspiegelung geht es einfach nicht anders, das geht nur unter Vollnarkose, boah, nehme ich das mit und genieße diesen Moment, wo ich so wegsacken kann und dann auch wieder aufwachen. Und der Aufwachraum ist mittlerweile da in dem Krankenhaus, es war auch im vorigen Jahr, glaube ich, schon so, auf dem gleichen Stockwerk, sodass die ganz schnell nachschauen können, ob was ist, wenn irgendwas ist. Einfach weil sie einfach nur gegenüber sind. Da kann dann der Narkosearzt und die Ärzte ganz schnell schauen. Früher war der Aufwachraum 2 Stockwerke drüber. Da ist man halt hochgebracht worden. Wenn mal irgendein Notfall war, bei mir war dann nie irgendwas gewesen, da haben wir immer Glück gehabt, dauert es natürlich, bis ein Arzt kommt oder eine Ärztin oder irgendjemand. Das sind natürlich haben die da Pflegepersonal und das sind Pfleger und das ist immer jemand da, passt immer jemand auf. Man wird dann nie alleine gelassen. Aber kann natürlich schon mal sein, hoppla, wir müssen nochmal den Narkotiseur, die Narkotiseurin holen. Und das kann, oder irgendwas. Dieser Raum unten im Untergeschoss nebenan hat also viele Vorteile, aber er hat einen ganz, ganz großen Nachteil. Er hat keine Kaffeemaschine. Warum die nicht einfach eine reinstellen, habe ich nicht rausgefunden, aber der hat keine Kaffeemaschine. Und das hat der... Der große Arzt auch gemeint, das ist ein ganz großer Nachteil, weil viele Patienten hätten schon gerne einen Kaffee und die kriegen die irgendwie da unten nicht. Das Krankenhaus stellt da keine rein. Kaffee wäre schon nicht schlecht. Aber Wasser tut's auch aus Erfahrung. Bin ich froh, wenn ich einen Schluck Wasser trinken muss. Braucht eh erstmal, bis man sagen kann, Wasser haben? Sie wollen einen Schluck Wasser? Man ist dann schon wach, aber bis man irgendwelche Worte formulieren kann, das dauert noch. Kaffee haben, Milch, 2, Zucker. Es könnte schwierig werden. Also bin ich da unten aufgewacht und dann, der Rest war halt warten und genervt sein, weil dieser nette Zimmernachbar, den ich dann davor gefunden habe, ein an und für sich sympathisches Exemplar der Sorte älterer Herr war, mit einer extrem nervigen Angewohnheit. Das war ein, meine Mutter nennt das religiöser Spinner. Ich glaube, den Begriff hat auch mein Bruder schon, von dem habe ich das auch schon häufiger gehört. Mein Bruder, der Pfarrer wohlgemerkt, der nennt das auch Frömmler. Ich kann das Wort gar nicht so betonen, wie mein Bruder das macht, um die ganze Genervtheit und die ganze Abschätzigkeit, die der in das Wort Frömmler packen kann, hineinzupacken, obwohl ich das genau so empfinde. Wahrscheinlich nicht mal annähernd so stark, weil ich ja nicht so häufig mit solchen Leuten konfrontiert werde, wie mein Bruder das durch den Beruf ist, der definitiv kein Frömmler ist und auch kein naiver, der auch keinen naiven Glauben hat, quasi diese naive Gläubigkeit, die geht mir furchtbar auf die Nerven. Und das weiß ich, ist bei meinem Bruder ganz genauso. Der kann da auch gar nichts mit anfangen. Und das ist bei uns in der Familie halt auch so. Ich bin wahrscheinlich der einzige wirkliche Atheist in der Familie. Aber sonst ist jede Abstufung halt bei uns da von Atheist bis gläubig, Agnostiker und alles auch in allen Ausrichtungen und auch doch alles Christen, aber katholisch, evangelisch, auch so ein bisschen gemischt mit den verschiedenen Angeheirateten. Aber was wir halt nicht haben, sind diese biederen Frömmler, die mit einem furchtbaren, frommen, naiven, kleinen Kinderglauben allen Leuten auf die Nerven gehen. Und dieser Nachbar war so jemand. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich bin ja, das habe ich ja auch schon öfter erzählt, ich hoffe, ich nerv euch nicht zu sehr, weil ich eigentlich bin ich der Meinung, und dann kommt jetzt natürlich nach so einem eigentlich immer das große Aber, das wisst ihr schon, man sollte bitte seinen Glauben oder seine Lebensphilosophie oder Überzeugung oder seine Philosophie oder was halt dem Glauben entspricht, denn damit darf man glücklich werden, das ist gut, wenn man da was hat, was einem hilft, was einem Stütze gibt, was einem Trost oder sonst oder Kraft oder was auch immer, und man sollte es bitte für sich behalten. Man sollte nicht andere Leute damit belästigen, nicht anderen Leuten damit auf die Pelle rücken. Und jetzt kommt das große Aber. Genau das tue ich gerade jetzt hier in diesem Moment mit euch. Zweites großes Aber. Aber ihr seid in der Lage, den Podcast auszuschalten. Dann hört ihr jetzt nicht die tollen Sachen, die ich dann danach zu erzählen habe. Es könnte ja sein, dass ich noch schlüpfrigste Dinge aus dem Krankenhausalltag zu erzählen habe. Da muss man nachdenken. Fällt mir jetzt bestimmt noch irgendwas Spektakuläres ein, was ich am Ende sage, damit ihr dran bleibt und euch das jetzt anhört. Nein. Also, ich bin ja, ich bin wirklich Atheist aus fester, wirklich fester Überzeugung, geprägt früh in meiner Kindheit, nicht durch irgendjemanden, der mich da geprägt hat, also nicht durch irgendwie Erziehung, sondern das habe ich alles schon häufig erzählt, jetzt kommt die Kurzversion, durch die eigene Erkenntnis, die eigentliche Überlegung. Ich habe, wie viele Kinder, andere Kinder auch, gibt es ja so dieses Alter, wenn Kinder anfangen zwischen, also die Phase ihrer Entwicklung, das ist unterschiedlich, wann das bei den Kindern einsetzt, in welchem Alter, wenn die anfangen zwischen Realität und Fiktion unterscheiden zu können. Also ob das, was sie da im Fernsehen echt ist oder ob das nur Fernsehen ist oder ob die Geschichten echt sind oder ob der Osterhase und das Christkind, ob es die in Wirklichkeit gibt oder ob die nur ausgedacht sind. Bei mir müsste das ungefähr so mit, ich weiß nicht, 4, 5 oder so passiert sein. Sagen wir mal 5. Also in der Regel, also als ich in die Schule kam, war das komplett abgeschlossen. Es muss aber eigentlich sehr viel früher schon angefangen haben, weil ich schon die Sache mit dem Osterhasen und dem Christkind schon ziemlich früh verstanden hatte. Und jedes Mal, wenn ich so eine Erkenntnis hatte und die dann ganz stolz den Erwachsenen erzählt habe, weil ich dachte, jetzt habe ich was Tolles rausgefunden, das wollen bestimmt alle anderen hören und dann habe ich denen was beigebracht. Es war gar nicht, dass ich hören wollte, dass die stolz auf mich sind, dass ich was gelernt habe, was die auch schon wussten, sondern ich wollte denen was beibringen. Wenn ich mich richtig überlege, war das die Motivation? Ich habe was rausgefunden, es gibt den Osterhasen gar nicht oder es gibt das Christkind gar nicht. Und allein der Umstand, dass die mich dann belächelt haben und dass ich gemerkt habe, das wussten die alle schon längst und niemand von denen hat mir das gesagt und jetzt lächeln die auch noch über mich, lachen mich quasi aus, hat mich als Kind unwahrscheinlich erbost. Das hat mich wirklich wütend gemacht. Ich habe mich furchtbar geschämt und habe dann dementsprechend solche Momente mehr und mehr für mich behalten, weil ich einfach mich nicht wieder blamieren wollte. Und das war der Geburtsmoment meines Atheismus, war tatsächlich so eine Überlegung. Ich bilde mir ein, ich kann mich an den Moment erinnern, aber ich weiß, dass es abgeschlossen, also dass dieser ganze Vorgang abgeschlossen war, als ich in die Schule kam. Ich erinnere mich aber an mein Kinderzimmer im neuen Haus zu erinnern. Da sind wir eingezogen, als ich schon in der Schule war. Es müsste eigentlich deutlich vorher gewesen sein, mit 5 oder 6 irgendwann. Und dann war es noch um die Zeit rum. Also war diese Überlegung, Gott gibt's gar nicht. Gott ist genauso erfunden. Der liebe Gott ist genauso erfunden wie das Christkind und der Weihnachtsmann. Den gibt's gar nicht. Der ist auch einfach nur ausgedacht, genau wie die anderen auch. Es gibt keinen Gott. So war mir das als Kind klar. Ihr habt das alle schon mal gehört hier bei mir. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das erzählt habe, aber es tut mir gut, sowas zu erzählen. Und ja, wie gesagt, ihr wisst, wo die Stopptaste ist oder wo man vorspulen kann. Ich mache aber keine Kapitelmarken hier. Ich bin froh, wenn ich diese Aufnahme überhaupt überlebe. Ich bin auch vielleicht ein bisschen verschleimt. Eigentlich wäre es schlauer gewesen. Ich würde die Klappe halten und mich schonen, aber ich brauche das tatsächlich gerade ein bisschen, um wieder rauszukommen. Ich bin echt jetzt halt über 24 26 Stunden und ich weiß nicht, wie viele Minuten aus dem Krankenhaus raus und zu Hause und ich bin immer noch nicht richtig runter von dem Trip. Also das hat mich tierisch aufgewühlt und ich bin halt einfach, was immer, das ist der Meinung, man sollte das bitte, woran man immer glaubt, bitte, wenn es möglich ist, für sich und andere Leute nicht damit belästigen. Wenn man gefragt wird, ja. Oder wenn man einfach im Gespräch darüber redet, das ist kein Problem, ich höre mir das auch an und unterhalte mich und ich bin höflich und will niemanden vor den Kopf stoßen. Das war ja auch der, das war ein netter älterer Herr und den habe ich natürlich auch mit Respekt begegnet, obwohl irgendwo tief in mir es gibt so eine kleine boshafte Stimme, die mir sagt, Respekt ist nicht etwas, was mit dem Alter automatisch kommt, so wie senile Bettflucht oder Inkontinenz, das ist etwas, was man sich durch respektables Benehmen verdienen muss, sagt eine böse Stimme in mir. Ich möchte der Stimme zustimmen, sagen, ja, da hast du recht. Ich weiß aber, ich bin ziemlich sicher, dass die Stimme recht hat. Das ist auch wirklich so. Der amerikanische Präsident ist das beste Beispiel, weil der alt ist. Oder amerikanischer Präsident. Das gleiche gilt für den deutschen Bundeskanzler. Heißt das nicht, dass man dem automatisch mit Respekt entgegnen muss. Respekt muss man sich verdienen durch respektables Benehmen. Ich weiß aber, dass diese Überzeugung keine Chance hat, bei mir durchzukommen, wenn ich im Alltag einfach auf Leute treffe. Ich kann es nicht. Ich bin nett, ich bin höflich, ich will auch nett und höflich sein. Und wenn mir nicht plötzlich der Kragen platzt oder ich durch die mangelnde Impulskontrolle, das ist halt so ein ADHS-Problem, plötzlich irgendwas Blödes sage oder irgendwas mache, was jetzt in dem Fall gestern der Moment war, wo er dann auch noch den Fernseher einschalten musste. Der andere Nachbar war schon entlassen und jetzt fängt der Mittlere dann plötzlich an, den Fernseher einzuschalten, um den Gottesdienst auf volle Lautstärke sich anzuschauen. Irgendeine Messe, ich bin fast durchgedreht. Die Unhöflichkeit war jetzt dann einfach nur in der Gestalt, dass ich schlagartig das Zimmer verlassen habe und die Tür, sagen wir, hörbar hinter mir geschlossen habe. Ich habe da 2 Tage lang ständig Gott und Jesus gehört. Immer wieder Gott dieses und Jesus jenes. In einer dümmlichen Naivität. Und ich die ganze Zeit höflich und ja und aha, ja, und so getan, als ob ich schlafe oder die Kopfhörer aufgesetzt oder aus dem Fenster geschaut oder irgendwas gemacht, um so zu tun, ich bin gar nicht da. Immer wieder, Gott macht dieses für mich und Gott macht jenes und für mich und Gott sorgt dafür, dass ich gesund bleibe. Was machst du dann hier in der Lungenklinik? Nein, Gott, ja, die Gesundheit ist so wichtig, Gott sorgt dafür. Wirklich. Gott hat dafür gesorgt, dass er nie krank war und immer gesund geblieben ist. Er ist jetzt zum ersten Mal im Krankenhaus. Haben wir auch schon mal. Ich bin jetzt mit 80 zum ersten Mal im Krankenhaus. Ich hatte noch nie was. Und jetzt auf einmal finden die hier lauter Sachen. Das kann ja wohl alles nicht sein. Ja, wenn du mit 80 noch nie beim Arzt und nie im Krankenhaus warst, dann hast du alle möglichen Sachen. Du bist 80. Das ist normal. Der war auch so. Das ist jetzt mein inneres Gespräch mit dem Zimmernachbarn, den ich vor 8 Jahren hatte. Mein Gott, wie lange ist das jetzt schon alles hier? Naja. Und von dem Zimmernachbarn, jetzt dieses Mal habe ich wirklich die ganze Zeit immer nur dieses frömmelnde Getue gehört und ständig hat er uns erzählt, ja, was er alles macht und wie Gott ihm hilft und Gott macht dieses und er muss ein Vorbild sein für seine Enkel und seine Kinder und da muss er ein Vorbild sein und mit denen betet er und macht Bibelstunden und ach du meine Güte. Also, und es war ein Kinderquatsch, den der da erzählt hat. Der scheint recht spät zum Glauben gefunden zu haben. Der war, von dem, was er erzählt hat, hat er einen Kiosk geführt und ist dann wohl mit dem Ruhestand, hat er zu Gott gefunden. Zumindest habe ich das irgendwie so verstanden. Zu Gott und zum gesunden Leben. Das muss ihn wohl auch vorher schon umgetrieben haben, dass er seinen Kunden gerne Ratschläge gegeben hat, wenn die zu viel Bier bei ihm gekauft haben. Was für ein Kioskbesitzer nicht unbedingt Geschäftsfördernd ist, weiß ich jetzt nicht so. Aber dann auch die ganze Zeit, ja, er ist nur das und jenes und also er ist nichts, sondern ich weiß, wo das herkommt und das ist ganz wichtig, das Essen und er trinkt keine Cola und das ist Gift und Alkohol, das ist Gift, das darfst du nicht trinken, das ist Gift und du darfst keine Cola trinken, das ist Gift und das ist alles, das darfst du nicht und das darf man nicht trinken. Und die Frau hat das Essen für ihn gebracht, weil er das, was aus dem Krankenhaus nicht essen wollte, aber er hat das Falsche gebracht, dann wollte der das nicht essen. Der hat dann gemeint, er war zuletzt im Krankenhaus, da hat er 2 Wochen lang gar nichts gegessen, weil er nicht wusste, was das ist. Das war, oh meine Güte. Aber auch so die Sorte, ich lebe gesund, weil meine Frau für mich gesund kocht. Meine Frau macht selber Käse und macht selber Joghurt. Ich habe mir auch gedacht, ja, schön, deine Frau muss sich die Arbeit machen, für dich Käse herzustellen, Joghurt selber zu machen, Brot selber zu backen, das richtige Fleisch kaufen, richtig zubereiten, Gemüse alles selber ziehen, selber gärtnern. Und er selber macht keinen Strich, macht keinen Finger krumm. Wenn die Frau mal nicht mehr ist, hat er noch Töchter. Also, das ist so schwer, dann da daneben im Bett zu liegen und sagen, ich muss noch bis morgen, wenigstens morgen Vormittag hier durchhalten. Ich will mich jetzt nicht mit dem streiten. Er ist kein wirklich unangenehmer Mensch. Das klingt jetzt alles ganz furchtbar, aber das war er nicht. Er war eigentlich ein freundlicher, höflicher, netter, älterer Herr, der einfach unglaublich dämliche Ansichten hatte. Und die halt immer wieder erzählt hat, ich habe einfach immer wieder die Kopfhörer aufgesetzt, um das nicht anhören zu müssen. Das kann man halt dann, wenn man im Krankenhaus im Bett liegt, dann lehnt man sich einfach zurück und schläft oder hört Kopfhörer. Die Privatsphäre kann ich mir mittlerweile ganz problemlos holen, ohne dabei unhöflich zu sein. Einfach, ich bin Patient. Punkt. Und dann höre ich da nicht zu. Aber ich konnte auch nicht die ganze Zeit Kopfhörer aufhaben und immer wieder dieses Geschwätz und immer alles und dieses Gott wird das richten, wenn man gesund ist. Und wenn Gott ihm hilft, dass er nie krank wird, warum? Ach, das hatte ich schon. Das hätte ich den fragen sollen. Warum bist du dann hier im Krankenhaus? Scheint irgendwas mit dem System, Gott hilft dir, nicht funktioniert zu haben. Der Gott und der Jesus, die helfen mir. Ja. Boah. Ich saß dann gestern wirklich auf dem Flur. Ich bin aus dem Zimmer geflüchtet, hatte zwar mein Handy mit, aber dummerweise hatte ich im Krankenhaus das falsche Ladegerät dabei und bin erst zu Hause auf die Idee gekommen, ich hätte mal nachfragen können. Ich konnte das Handy nicht aufladen und damit das sich nicht so schnell entlädt, habe ich das auf Energiesparmodus gestellt, dann wäre das jetzt eine Woche lang noch weitergelaufen, aber ich konnte keine Apps öffnen, außer E-Mails. Ich habe halt meine E-Mails gecheckt, aber ich hätte jetzt zum Beispiel keine Guerilla-Podcast-Aufnahme machen können, weil dann das Handy sofort leer gewesen wäre. Das war schon auf 30% runter und ich weiß, eine Aufnahme hätte das gekillt. Und dann hätte ich, weiß nicht, was mit Taxi und allem Möglichen noch war. Klar, Taxi ruft doch das Krankenhaus. Ist mir auch erst danach eingefallen. Ich hätte das Handy nicht unbedingt gebraucht. Aber dann saß ich da auf dem Flur, hatte vergessen, meinen alten MP3-Player, der ist noch analog. Also nicht analog, der ist schon digital. Aber der hat kein Blu-ray, der ist nicht mit dem Handy verbunden. Das ist ein uralter MP3-Player mit einer wundervoll komplexen Mischung an schräger, seltsamer Musik. Die kein Spotify der Welt auch nur ansatzweise rekonstruieren kann. Und dann, leider hatte ich das Ding im Zimmer vergessen und ich wollte nicht einfach nochmal zurück, weil ich den wahrscheinlich angeschrien hätte. Ich war echt auf 100. Und dann saß ich da draußen auf dem Flur und dachte, oh, wie lang noch, Vormittag. Es ist jetzt, was heißt Vormittag, es war irgendwie 9 Uhr. Ich war halt auch schon wieder seit viel zu früh wach, bin früh schnell in die Dusche, bevor die anderen wach werden. Frühstück und bitte macht Untersuchungen. Alles nur ganz schnell noch alle Untersuchungen. Ich will hier raus. Und dann sitzt man da und wartet. Und dann wollte ich auch nicht spazieren gehen, weil es kann ja sein, dass dann jetzt jeden Moment mein Arzt kommt mit dem Entlassungsgespräch und dem Entlassungspapieren. Und dann möchte ich da vor dem Zimmer sitzen, auf den warten. Aber es waren keine Stühle im Flur. Also habe ich mich tatsächlich ans Ende vom Flur, wo ich meine Zimmertür gut sehen konnte, einfach auf den Boden gesetzt. Ich habe mich einfach auf den Fußboden gesetzt. So. Ein Akt zivilen Ungehorsams. Ich finde, mit nichts kann, also für mich persönlich ist das so ein Akt des Inbesitznehmens eines Ortes, mich einfach auf den Boden zu setzen. Das ist etwas, was ich schon ganz häufig gemerkt habe, dass ich, das lässt sich mit nichts vergleichen, dieser Moment, ich setze mich jetzt hier hin und jetzt sitze ich hier auf dem Boden und hier breite ich mich aus. Wenn ich jetzt eine Mütze vor mich hinstelle, einen Becher, dann werft ihr mir Münzen rein. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Aber das habe ich schon so oft erlebt. Ich war vor ein paar Jahren in Venedig und zum Zeichnen hatte keinen Klapphocker dabei, wie ich das sonst so hatte, weil ich wenig Gepäck mitnehmen konnte. Und habe dann immer irgendwie Sitzmöglichkeiten gesucht, kleine Mauervorsprünge, Bänke. Und irgendwann war ich einfach so fertig und habe mich dann an der, da wo der Canale Grande, falls ihr Venedig kennt, ausläuft und dann es zum Richtung Arsenal gibt, Richtung Arsenal geht, das müsste so da am Kai so ungefähr auf der Höhe der Seufzerbrücke auf den Kai, wo viel Platz war und es waren nicht so viele Leute, es war Vorsaison oder Nachsaison, ich weiß nicht mehr, ob es Frühjahr oder Herbst war. Habe ich mich einfach irgendwann plötzlich gesagt, so, jetzt setze ich mich hier hin. Habe mich auf den Fußboden gesetzt, auf den Boden, auf die Steinplatten gesetzt, mich ausgebreitet, das Zeichnen angefangen und gemerkt einfach nur, dass ich nach einer Woche den Mut gehabt habe, mich nicht wie ein etwas, was ich als Student wahrscheinlich zum letzten Mal mich getraut habe, mich einfach nur dahin zu pflanzen, um mich schlecht zu benehmen, weil man setzt sich nicht einfach irgendwo hin auf den Boden, sondern man setzt sich schön auf eine Parkbank oder so. Das hat in dem Moment dazu geführt, damals, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist es mein Venedig. Jetzt gehört es mir. Ich war schon so oft in Venedig gewesen und es war immer mein Venedig gewesen. Also nicht mein Venedig im Sinne von Besitzeigentum, sondern es ist mein Venedig, so wie man sagt, oh, ich kenne diese Stadt so gut, jetzt zeige ich euch mal mein Gelsenkirchen, mein Rom, mein London, mein Venedig, mein Buxtehude, mein Werneck. Und so war das die ganze Woche schon irgendwie nicht, es war nicht wirklich mein Venedig, ich hatte mich irgendwie nicht so richtig wohlgefühlt. Und in dem Moment, wo ich mich da hingesetzt habe, was habe ich gemerkt, das hat mir gefehlt. Mein Venedig. Und dieser Moment der Besitzinnahme war auch der, als ich mich da auf den Flur gesetzt habe. Dummerweise kam dann da aus dem Nachbarraum, in den ich dann auch noch so halb hätte reinschauen können, das war unangenehm, ein Weltuntergangsgespräch von den Insassinnen da. Oh nein, da war auch gleich wieder alles vorbei, die Welt geht unter. Also in dem Raum ging die Welt unter. Das war irgendwie wenigstens noch schön in meinem Raum, die zwei Typen, die da mit mir drin lagen, die waren wenigstens gut gelaunt. Die waren krank, klar, aber die waren gut gelaunt. Die hatten irgendwie, die sind mit der ganzen Sache einigermaßen positiv und vergnüglich umgegangen. Also ich hatte mit beiden jetzt keine langen Diskussionen, weil ich einfach keine Lust hatte, aber die Gespräche, die wir geführt haben, waren okay, wenn ich eben nicht ständig Gott und Jesus gehört hätte. Und dieses Gespräch, das ich da gehört habe, als ich auf dem Flur saß, ich dachte, oh nee, ich dreh durch, das geht gar nicht. Dann bin ich da weiter, dann konnte ich mich aber nur, es war nur diese eine Stelle möglich, wo ich mich hinsetzen konnte, weil ich sonst einfach überall im Weg war. Dann habe ich mir erstmal eine Tasse Tee geholt und habe festgestellt, oh, da steht so ein Rollstuhl. Habe ich mich auf den Rollstuhl hingesetzt. Und das Blöde ist, dieser Akt zivilen Ungehorsams, sowohl sich einfach auf den Flur, auf den Boden setzen, als auch auf diesen Rollstuhl, der hat nichts gebracht. Der ist einfach verpufft. Pflege- und Arztpersonal ist einfach wortlos an mir vorbeigegangen. Dann konnte man sitzen mal auf dem Boden als Patient und niemand kommt und sagt, ist irgendwas? Niemand! Ist irgendwas? Kann man mit ihnen? Niemand kommt und sagt, kann man ihnen helfen? Ist irgendwas? Nein! Die sind einfach nur, haben mich angeschaut, ich habe denen zugenickt, dann sind die weitergegangen. Und, irgendwie schön, aber entspannt, aber ich möchte ja weg. Ich habe dann wieder angefangen, Monty Python-Lieder zu sehen. Oder die Addams Family. Verzichtet mit dem Fingerschnipsen, weil das ist komischerweise dann doch aufgefallen. So, jetzt bin ich wieder raus und die Welt ist irgendwie die Welt. Die Welt ist immer noch die Welt. Es ist ganz komisch. Ich war ja wirklich nur über Nacht weg, aber als ich dann mit dem Taxi zurückgefahren bin und der dann in meinen Veedel eingebogen ist und ich die Strecke, hat sich das auch wieder angefühlt. Ich war so lange weg und es sieht noch genauso aus wie früher hier. Dieses Gefühl, wenn man irgendwie vom Flughafen oder so zurückkommt oder ich lange in der Reha war, dann passiert mir das auch immer. Dann denke ich, noch genauso wie gestern. Am Tag zuvor. Ach, Mann. Und dann war Halloween. Und ich dachte, ich hätte gut eingekauft. Und heute merke ich, ich habe nicht gut eingekauft. Aber jetzt sind die Supermärkte zu. Naja, egal. Ich werde auch so überleben. Ich habe noch Ravioli oder Tiefkühlpizza und Knäckebrot. Und Eier sind noch. Also eigentlich habe ich alles da, was ich brauche, aber ich habe total Bock auf frische Ananas und ich habe keine mehr. Und die Melone ist schlecht geworden, die ich im Kühlschrank hatte. Es ist eigentlich komisch, im Herbst Melonen zu kaufen, fühlt sich auch seltsam an. Eigentlich ist das kein Herbstobst. Naja. So. Das ist jetzt so der Ersatz des Guerilla-Podcasts. Da jetzt geht's los. Durch den Schlauch, durch diese Röhre, habe ich mir auf die Lippe gebissen. Und das ist so ganz fischig, man hat ständig was drauf tun, jetzt fängt das wieder an. Und man wird schon eine dicke Lippe. Und dann kann man nicht richtig reden. Also ich habe jetzt schon tatsächlich eine größere Aufnahme für morgen abgesagt. Das tut mir immer total leid, wenn ich sowas mache, weil ich ja denke, die anderen wollen ja auch mit mir aufnehmen und freuen sich drauf. Und dann sage ich das ab und diesmal habe ich mir jetzt auch schweren Herzens dazu durchgerungen, das nicht zu verschieben, weil es einfach die nächsten Wochen ist noch so viel mit allen möglichen Arztterminen. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt, wenn das Ergebnis der Biopsie kommt. Ich habe keine Ahnung, ob ich dann einfach nur Tabletten verschrieben bekomme oder ob ich nochmal irgendwie rein muss. Ich weiß aus den bisherigen Ergebnissen, dass ich zum Beispiel keine Sauerstofftherapie brauche. Also ich muss nicht mit so einem Beatmungsgerät, ein Wägelchen hinter mir herziehen und so einen Schlauch in der Nase haben, zum Glück. Die haben auch gemeint, ja, also wenn sie, Bewegung ist gut, denn das Blut nimmt Sauerstoff auf, Sport können sie machen, nicht überanstrengen, aber machen sie ruhig. Und so, das ist schon mal, das ist gut, weil ich tatsächlich gerade wieder angefangen habe, in der Physiotherapie an den Geräten zu trainieren, muss man ganz langsam mit anfangen, aber das ist sehr gut, dass ich da schon mal gesagt bekommen habe, die Lunge ist zwar, es ist nicht so kaputt, dass ich keinen Sauerstoff mehr durch die Lunge aufnehme. Also es ist zwar irre anstrengend, Sport zu machen, Treppensteigen, all solche Sachen, strengt irrsinnig an, ich bin total kurzatmig, aber das Blut nimmt Sauerstoff auf. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, weil das heißt, ich kann mich bewegen. Zumindest, wenn ich es nicht jetzt total übertreibe, sondern halt vorsichtig. Aber ich sollte trotzdem erstmal abwarten, was am Dienstag das Ergebnis ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Blödes mache. Ich weiß auch, ich kannte jemanden, der war Hochleistungsradsportler. Der hatte, weiß Gott was, ein Freund von meinem Vater, der hatte Meisterschaften gefahren und gewonnen. Ein wirklicher Sportler. Und der hatte den Fehler gemacht, mit einer Lungenentzündung, die nicht richtig ausgerührt war, eine lange Radmeisterschaft, ich will jetzt Tour de France sagen, das war es nicht, aber was sehr Vergleichbares mitzufahren, und hatte anschließend nur noch 60% Lungenfunktion. Da machst du dann nichts mehr. Gut, es ist jetzt unwahrscheinlich, dass ich die Tour de France fahre, aber am Mittwoch nach der vorstationären Aufnahme hatte ich auch keine Lust, nochmal ein Taxi zu rufen, weil ich mit diesem blöden Taxischein, dem Transportschein noch nicht hinterhergekommen bin, die AOK lässt sich Zeit. Und ich hatte keine Lust, jetzt schon wieder Taxi und dann muss ich Quittungen einreichen. Und ich war einfach nur froh, am Mittwoch da rausgekommen zu sein. Und ich hatte halt dann am Mittwoch durch die vorstationäre Aufnahme, da hat man auch nicht viel Gepäck dabei. Und dann stand da vor dem Krankenhaus gerade so ein E-Bike, das ich mir über meinen, das ich mir ausleihen konnte. Weil ich ja noch, kann ich es ja noch billiger bis Ende des Monats. Das ist die Sache mit dem Köln-Pass, das hatte ich schon erzählt. Und dann bin ich mit dem E-Bike vom Krankenhaus nach Hause gefahren. Mit dem normalen Fahrrad wäre es anstrengend geworden. E-Roller wäre auch gegangen. Aber das E-Bike habe ich gemerkt, oh, das geht gut. Ich könnte mich an ein E-Bike gewöhnen. Wenn es nicht so scheiße teuer wäre, wäre es eine Anschaffung, die echt wirklich überlegenswert wäre, weil es würde mir echt helfen bei der Bewegung, weil man muss sich ja bewegen, man muss in die Pedale treten, sonst bleibt das Ding stehen. Aber es ist halt sehr viel leichter, in die Pedale zu treten, wie halt die ganzen Rentner, die mit ihren E-Bikes rumfahren. Natürlich, deswegen fahren die ja E-Bikes. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Also da, das ist weder für mich noch sonst irgendwie eine neue Erkenntnis. Aber ich bin dann vom Krankenhaus im E-Bike nach Hause gefahren. Und das ging, ohne dass ich mich anstrengen musste dabei. Ja. Sport. Ja, das ist jetzt so die Ansage. Nicht für heute, es regnet, aber ein bisschen Bewegung in der Wohnung wäre jetzt nicht schlecht. Aufräumen und Geschirr spülen, das glaube ich, mache ich jetzt heute noch. Das tut auch ganz gut. Und so lange auf dem Sofa rumsitzen ist auch nicht so toll. Ja, und jetzt muss man mal schauen, wie das jetzt hier mit dem, um den Anfang wieder zu finden, wie ich hier dann in nächster Zeit mit dem Podcasten und Arztterminen und allem so ein bisschen auf die Reihe bekomme. Muss ich irgendwas einschränken? Muss ich weniger Podcasts aufnehmen? Es ist halt blöd, wenn man gerade das einschränken muss, was man gerne macht. Aber wenn es sich halt dann einfach durch die Umstände, Planungschaos und so zum Stress entwickelt, und das war jetzt halt leider dann der Fall, und die Aufnahme jetzt, die ich jetzt für dieses Wochenende geplant hätte, die hätte ich jetzt einfach gerade nicht gepackt. Das ist auch morgen, das ist mir zu viel. Ich bin da einfach noch nicht wieder für da, und das ist dann anstrengend. Und um die jetzt nachzuholen, bis vor jetzt noch im November oder irgendwie auch nur bis zum Ende des Jahres, hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich das machen soll, ohne das irgendwo wirklich anstrengend noch dazwischen zu quetschen. Und es ist halt auch immer, wenn man mit mehreren Leuten aufnimmt, die Nabelshow kann ich wahrscheinlich ewig weitermachen, weil ich, wenn ich Lust habe, schnappe ich mir mein Mikro und erzähle so, wie jetzt. Und erzähle so lange, wie es mir gut geht, und rede ein bisschen. Und wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich auf. Und ich muss nichts planen, ich muss nichts organisieren, man muss nicht lange schwierig Termine finden. Ich muss auch nicht, also im Sumpf und im Delta seinem Hals bin ich immer noch mehr am Schneiden und am Abmischen. Da ist so die Schneidearbeit mittlerweile doch recht groß. Deswegen träume ich auch tatsächlich davon, Tonspuren zu schneiden, aneinander zu setzen, abzumischen, ein bisschen Effekte, irgendwas. Das ist wirklich ein Traum, dass ich vor mir sehe, ich träume was, und die Dialoge in den Träumen sehe ich dann in Tonspuren vor mir, die ich dann verschiebe und schneide. Es ist ganz faszinierend. Und das ist halt alles Arbeit, die ich mir mit der Nabelshow nicht mache. Da setze ich das Intro und das Outro hin und packe die Aufnahme dazwischen oder rede direkt in die Aufnahme ins Mikro. Jetzt sitze ich gerade auf dem Sofa mit dem Zoom, mit dem mobilen Gerät. Und wenn das wird einmal ausgerendert und hochgeladen, das macht dann keine große Arbeit, und das kann ich weitermachen. Aber es ist natürlich viel schöner, insgesamt mit anderen Leuten zusammenzureden. Und wenn das problemlos, ohne großen Stress vonstatten geht, und ich hatte das halt alles über die Jahre immer wieder mal Phasen, wo das Podcasten sich wirklich zum Stress entwickelt hat und eben genau dieser Teil davon stressig war, das Organisieren und das Planen, dass die Leute zusammenbekommen, Termine finden, ausgefallene Termine, Ersatztermine finden, es sind an dem Punkt, wo ich jetzt mir sage, ich mache das nicht gerne, aber wenn ein Termin nicht, wenn ich den ausfallen lassen muss, wie jetzt heute, muss ich dann mir auch einfach mal selber ehrlich genug sein, dass ich jetzt sage, ich finde jetzt mal keinen Ersatztermin. Das ist sehr schade. Das ist jetzt ein bisschen wirklich sehr, sehr internes und das geht ein bisschen mehr an die Leute, die meinen Podcast hören und ansonsten aber in meinen anderen Podcasts auch mit Gäste sind. Den müsste ich das eigentlich eher ein bisschen direkter sagen. Es ist nicht so die feine Art, das so von hinten rum mitzukriegen. Aber ja, da muss ich mir halt auch einfach mal eingestehen, meine Kräfte müssen ein bisschen geschont werden, dass ich dann unter Umständen mal eine Aufnahme, die geplatzt ist, dann auch liegen lasse und nicht wieder nachhole. Das kann dann auch passieren, und das geht jetzt wieder nur in Richtung euch Höris, dass es mal längere Zeit eine Pause gibt. Also so im Moment ist es so, wie ich jetzt noch die Aufnahmen ein bisschen gebunkert habe, auf Vorrat aufgenommen habe und noch die nächsten zwei Aufnahmen, die noch geplant sind, wenn ich sie nicht ausfallen lassen muss, dann ist bis zum Ende des Jahres in Sumpf und Data sein Hals noch Programm. Im Dezember habe ich allerdings, was die Aufnahmen angeht, schon eine Pause eingeplant, dass ich mal ein bisschen zurücktreten kann. Und dann vielleicht kann es auch einfach mal sein, wenn ich merke, es geht nicht, dann ist im Sumpf und Data sein Hals eben mal eine längere Pause, wo es einfach mal für ein, zwei Monate oder länger oder ein Jahr oder ich weiß, keine Ahnung, vielleicht lang, vielleicht wirklich nur gefühlt so kurz, dass man es gar nicht merkt, einfach mal gar nichts kommt. Wäre nicht schön, aber vermeiden lässt sich's nicht, wenn es passiert. Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert. Ja, so. Und jetzt ist aber auch gut, dieses ganze Gejammer und Selbstzerfleische bringt auch nichts. Vor allem, ich muss jetzt ganz dringend aufs Klo. Und wie hat das mal ein Lehrer von uns gesagt? Ich muss aufs Klo. Kannst du dir das erst nochmal durch den Kopf gehen lassen? Das habe ich jetzt ausführlich getan und jetzt muss das, was ich mir durch den Kopf habe gehen lassen, auch an anderer Stelle den Körper verlassen. Und dazu muss ich vom Sofa aufstehen und ich nehme jetzt nicht das Mikro mit aufs Klo. Könnte ich auch machen, das wäre auch, nein, das mache ich nicht. Also da hat dann auch die Guerilla-Podcasterei ihre Grenzen erreicht. Die Toilette bleibt podcastfrei. In dem Sinne, macht's gut. Es ist viel länger, als ich gedacht habe. Ich wünsche euch was und ich hoffe, ihr mir auch. Aber bitte, bitte, ohne Gott und ohne Jesus. Nicht mehr. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.